ein Politikstudium in Berlin und Paris, ein Praktikum im Bundestag und bei den Vereinten Nationen in New York und jetzt Nachfolgerin im Familienbetrieb der Landfleischerei Koch im hessischen Calden. Ein wahnsinnig spannender und gleichzeitig ungewöhnlicher Werdegang, liebe Zuhörer. Mein Gast ist sehr dankbar für all die Erfahrungen, die das Studium ermöglicht hat, aber auch gleichzeitig sehr zufrieden mit der Entscheidung, den Familienbetrieb zu übernehmen und auch für die Zukunft aufzustellen. Für die erfolgreiche Nachfolge wurde sie 2020 mit dem Hessischen Gründerpreis in der Kategorie Zukunftsfähige Nachfolge ausgezeichnet. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sage Nachfolgeplaner, Unternehmensnachfolge erfolgreich meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und ich darf Ihnen heute die Katharina Koch vorstellen. Herzlich willkommen, Katharina, und ja, natürlich nochmal Glückwunsch zu deiner Auszeichnung. Und bevor wir starten, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörern kurz vor.
Ja, vielen Dank, Jan. Hallo, ich freue mich sehr, hier dabei sein zu können. Du hast ja schon ein paar Dinge über mich gesagt. Ich bin 34 Jahre alt und ich habe vor 2 Jahren unseren Familienbetrieb, eine Fleischerei in Nordhessen in Calden bei Kassel übernommen. Ja, bin jetzt Fleischermeisterin.
Sehr schön. Du, Katharina, wir wollen natürlich die gesamte Reise heute mal ein bisschen durchleuchten. Das ist das, was unsere Zuhörer sehr interessiert. Und wollen einfach spannende Einblicke geben. Und du bist nach dem Studium ja direkt in den Familienbetrieb eingestiegen, aber irgendwie hattest du ja aufgrund der Studienwahl sicher irgendwie einen anderen Plan. Erzähl doch mal ein bisschen was zu. Wie kam es zu deinen eigentlichen Interessen und welche ursprünglichen Ziele hattest du und wie kam es dann vielleicht doch zu dem, was du heute machst?
Ja, also wir waren eigentlich schon immer irgendwie ein politischer Haushalt, eine politische Familie. Ist ja vielleicht auch klar, als Unternehmer ist man ja auch sehr stark betroffen von all den Dingen, die politisch entschieden werden und ja, was sich gesellschaftlich so verändert und entwickelt. Und deshalb haben wir das immer viel diskutiert zu Hause und ja, fand ich immer spannend. Und ich konnte ja, da meine Brüder ja für die Nachfolge vorgesehen waren, meine Ausbildung relativ frei wählen und habe mich dann für Politikwissenschaft entschieden. Und hätte mir dann immer mal so vorstellen können, für eine internationale politische Organisation zu arbeiten. Der diplomatische Dienst hätte mich vielleicht gereizt oder so, ja.
Spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hast du da mitgenommen? Also was ist das, was du da gelernt hast, was vielleicht sogar heute dir hilft? Ist da was dabei aus den alten Studiengängen?
Ja, sehr vieles. Also erstmal, was man für sich persönlicher als Mensch mitnimmt, also das möchte ich nicht missen. Also ich würde es tatsächlich immer wieder so machen, auch wenn ich es vorher gewusst hätte, dass ich ins Familienunternehmen gehe. Ich sage auch immer gern, Essen ist ja mittlerweile heutzutage sehr politisch und Fleisch noch mehr. Also ist schon ganz gut, wenn man auch sich so ein bisschen mit politischen Zusammenhängen und Argumentationen auskennt. Und die kann ich durchaus anwenden jetzt. Und natürlich auch alles, was so administrative Vorgänge betrifft, Bürokratie und so, die ja in Handwerksbetrieben auch nicht weniger wird.
Und jetzt ganz kurz, wie kam es dazu? Du hast ja kurz angedeutet, die Brüder waren so erst so vielleicht traditionell so in der Nachfolge und dann kam es doch ganz anders. Hat dein Vater einfach angerufen, du warst mitten in New York und gefragt hier, wie sieht's aus, hast du Bock? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so ähnlich. Also es hat sich natürlich ja über die Jahre schon ein bisschen so abgezeichnet. Meine Brüder waren immer so ein bisschen unentschlossen und es war immer viel hin und her zu Hause. Ja, mein Vater hat dann irgendwann tatsächlich mal, so als wir telefoniert haben, da war ich, glaube ich, in Paris zu der Zeit, und da hat er gesagt, ja, wenn die beiden das nicht machen, könntest du dir das denn vorstellen? So, ne? Und ja, dann haben wir lange drüber gesprochen. Ich habe es mir auch lange und ausführlich überlegt und ja, bin dann zu dem Schluss gekommen, wieder nach Hause zu kommen.
Ist spannend. Und was ging da so genau in deinem Kopf vor oder vielleicht in deinem Umfeld? Du hast ja wahrscheinlich auch Freunde, Bekannte gehabt und ihr habt das mal so irgendwie besprochen oder hast du das alles mit dir ausgemacht, so, also bei der Frage?
Nein, also das bespricht man ja schon mit Freunden und dem Umfeld und also die allermeisten fanden es total cool. Also fanden sie super, dass ich dann das traditionsreiche Familienunternehmen fortführen möchte und das war eigentlich sehr, sehr positiv, die Resonanz. Also habe ich viel Unterstützung bekommen, muss ich sagen.
Und die Brüder, warum haben die denn eigentlich Nein gesagt? Ist ja auch spannend, die Frage, ne?
Ja, also das ist erstens natürlich, denke ich, eine Typsache. Also ob man Lust darauf hat, auf diese Verantwortung auch. Der eine hätte das gar nicht als Typ, als Person gewollt, so in der Führungsverantwortungsposition zu sein. Und der andere hätte das schon wahrscheinlich eher gekonnt, aber die wollten das beide nicht, weil sie auch weg hier aus der Provinz sozusagen wollten. Also die leben jetzt beide in Berlin und die wollten das Leben so auf dem Land auch nicht. Und ja, sie wollten, also meine Brüder sagen, jetzt fühlen sie sich sehr frei und finden es sehr angenehm, dass sie, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, halt Freizeit haben oder ne, wirklich alles hinter sich lassen können. Das kann man ja als Selbstständiger nicht so richtig.
Und wenn ich das umkehren darf, was hat dich daran gereizt? Weil du hast ja, sage ich mal, auch den etwas anderen Weg, diese vielleicht mögliche Freiheit oder das Stadtleben und versus ne, vielleicht eher das ländliche Dasein. Was hat dich aber umgekehrt motiviert zu sagen, ich gehe genau den anderen Weg? Ne? Ist ja genau sozusagen diametral.
Ja, also mich hat eigentlich ja genau das gereizt oder diese sehr gute Mischung eigentlich aus Freiheit und Verantwortung, die man im Familienunternehmen hat. Also dass man einerseits natürlich sehr viel Arbeit hat und sehr viel für sehr viel verantwortlich ist, aber gleichzeitig ist man ja auch sehr frei in seinen Entscheidungen, freier als mitunter, wenn man irgendwo angestellt ist oder in irgendeine Organisation eingebunden ist. Und ja, ich fand das einfach total reizvoll. Ich bin halt natürlich auch so aufgewachsen mit diesem Leben als Unternehmer. Da passiert immer so viel und man trifft so viele unterschiedliche Menschen. Also ich habe das total geliebt zu Hause und mir hat das ehrlich gesagt auch ein bisschen in meinen Jobs neben dem Studium so ein bisschen gefehlt. Da ging es immer so ein bisschen sehr, sehr langsam und ruhig zu im Verhältnis.
Okay. Und du hast ja, sage ich mal, das Handwerk an sich, also nicht klassisch gelernt, ne, sondern du hast ja durch das Studium was anderes gelernt. War da irgendwie eine Hürde da oder irgendeine Barriere oder gibt es da in dieser Branche irgendwie zumindest mal ein Mindestmaß, wo man sagt, du bist nur akzeptiert, wenn? Also weißt du wie? Also gibt es da sowas?
Ja, ja, tatsächlich. Also die Kammer fordert nach wie vor, dass man den Meistertitel hat, wenn man einen Handwerksbetrieb führt. Und also bei einigen Gewerken, nicht bei allen, aber bei unserem Gewerk ist es so. Und ich habe dann auch direkt bei der Übernahme so einen freundlichen Willkommensbrief bekommen, so wenn Sie nicht bis zum den Meistertitel führen, dann machen wir Ihnen den Laden zu, so ungefähr übersetzt. Ja. Und, aber ich wollte das auch für mich, also auch wirklich, um da die fachliche fundierte Ausbildung zu haben und auch den Mitarbeitern und Kunden gegenüber ist das schon wichtig, also dass man nicht völlig fachfremd ist, auch wenn ich es natürlich immer irgendwie gelernt habe nebenbei. Ja.
Genau, also neben dem Brief an sich, das wäre auch so meine Anschlussfrage, ist so Akzeptanz von der Mannschaft, von den Kollegen, von den Mitarbeitern oder von den Kunden, also hast du da negative Vibrationen verspürt oder sagst du, nee, die waren eigentlich immer, die kannten mich schon von klein auf, da gibt's gar keine Diskussion und das war dann eher nur ein formeller Prozess oder war es für beides gut, aber so hast du es ja beschrieben, ne, also.
Ja, also ich hatte schon Sorge, dass vielleicht auch viele Mitarbeiter, die haben so, würden dann meinen, naja, die ist ja viel jünger als wir oder die hat studiert oder die war ja eigentlich erst weg und jetzt so. Also dass es da Vorbehalte geben könnte, die Befürchtung hatte ich schon ein bisschen, aber ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, dann hilft das auch im Umgang damit. Und ich habe mich halt auch immer sehr bemüht, den Mitarbeitern sehr auf Augenhöhe zu begegnen, sie sehr stark zu respektieren für ihre Leistung, die sie ja wirklich bringen, schon seit sehr, sehr vielen Jahren bei uns im Betrieb. Also unser Produktionsleiter arbeitet schon länger bei uns, als ich auf der Welt bin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und aber die haben also mich ganz toll aufgenommen und das funktioniert wirklich sehr gut im Team. Und die fanden vielleicht auch gerade diesen neuen, moderneren Führungsstil, vielleicht, den ich auch so mitgebracht habe, auch ganz, ganz angenehm doch dann.
Ja, wir haben ja schon einiges hier im Podcast dann auch an also so, was ist da positiv und Gutes und Schlechtes und so weiter gelaufen. Vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen. Mhm. Also du kommst ja sicherlich mit Ideen auch reingekommen. Dann ist aber die Frage, okay, wie geht man mit Vergangenheit um? Wie geht man mit der Historie um? Wie geht man mit dem Vater um, der gleichzeitig noch im Betrieb ist? Wie so läuft die Übergangsphase? Vielleicht kannst du da so mal irgendwie von erzählen. Also musstest du dich selbst zügeln oder war das alles cool? Also ging das von Anfang an irgendwie sehr, sehr geschmeidig? Also wir hatten da schon, muss man ja ausbalancieren. Vielleicht kannst du da den Zuhörern mal einfach beschreiben, so von 2013 an, wie ging's, wie verlief das? Also in welchen Schritten sozusagen hast du die Veränderung dann auch eingeläutet oder die Übernahme auch gestaltet?
Mhm. Ja, am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen zurückhaltender, wirklich, weil ich habe so gedacht, naja, jetzt musst du dich hier erstmal reinfinden und hast irgendwie auch ein bisschen erstmal so Bringschuld, musst dich irgendwie erstmal auch beweisen und zeigen, dass du das überhaupt kannst, auch wirklich von der Pike auf und alle Aufgaben, die es im Betrieb gibt. Also ich habe auch wirklich alles gemacht, mache ich auch nach wie vor. Also da ist man sich auch für nichts zu schade und da lernt man auch sehr viel, nimmt sehr viel mit und dann habe ich so angefangen, nach und nach Veränderungen einzubringen. Also mein Vater war zum Glück von Anfang an sehr offen. Also er selbst war auch immer sehr stark für Veränderungen. Also er hat einfach dieses unternehmerische Denken einfach total gelebt schon immer. Und er hat mich hat selbst schon immer sehr viel ausprobiert, hat mich dann auch viel ausprobieren lassen. Und meine Ideen sind so nach und nach mit eingeflossen. Und jetzt denke ich manchmal fast, ich mache noch zu wenig oder ich habe viel zu wenig verändert oder sowas. Aber man muss natürlich auch die guten Dinge auch trotzdem ein bisschen noch beibehalten. Oder also ich meine, die Erfolgsfaktoren, die da sind und die zu Recht für unseren Erfolg sorgen, die sollte man ja auch nicht irgendwie abschalten. Ne? Also zum Beispiel, dass wir so ganz traditionell unsere Produkte herstellen, dass wir noch selbst schlachten und sowas. Das sind alles ja Dinge, die uns ausmachen. Also da brauche ich nicht sagen, nee, wir machen das jetzt erstmal ganz anders oder so. Also, ja. Aber man kann natürlich in den organisatorischen Abläufen und so, in der Kommunikation habe ich viel gemacht, wie gesagt, in der betrieblichen Organisation, in der Führung, ja.
Und sag mal, kann man, wenn man das jetzt schon sieht, du bist seit 2018, glaube ich, alleinige Chefin sozusagen. Ja. Wenn man jetzt jemanden fragen würde, entweder am besten natürlich von außen, weil wenn es die Kunden mitbekommen, sieht man deine Handschrift? Also kann man schon was erkennen bis nach außen?
Ja, werde ich tatsächlich auch mal drauf angesprochen und das finde ich dann auch sehr nett. Ja. Also wenn dann Leute wirklich so sagen, oh, das ist ja ganz toll, was die hier alles machen oder ne, so wie sie das hier verändert haben oder also ich finde das immer wieder schön zu sehen, weil manche Menschen tun sich ja auch wirklich ein bisschen schwer mit Veränderungen, also auch intern wie extern, aber da sind die Menschen bei uns zum Glück offen gewesen, aber weil sie vielleicht auch dann das Vertrauen dadurch hatten, dass ich es über viele Jahre behutsam sozusagen gemacht habe, dass ich da eben jetzt nicht komme und alles auf den Kopf stelle und total revolutionär da die ganzen guten Dinge auch auslösche eben. Ne?
Also. Wären das auch so deine Tipps, die du vielleicht hört uns ja der ein oder andere Nachfolger auch gerade zu und saugt sich so ein paar Tipps und Tricks von denjenigen, die es dann schon gemacht haben, raus? Also was würdest du möglichen familiären oder auch nicht familiären Nachfolgern so als Tipps mitgeben, was aus deinen Erfahrungen jetzt der letzten Jahre?
Ja, tatsächlich, dass man am Anfang auch wirklich ein bisschen geduldig ist, also mit sich selbst, aber auch mit den anderen oder mit dem Übergeber vor allen Dingen, weil man muss sich ja überlegen, das ist schon ein enormer Rollenwechsel, also ja, wie es für einen selbst auch ist, so muss man sich auch ein bisschen in den anderen hineinversetzen, also für meinen Vater nach 40 Jahren Alleinherrschaft, wenn man das so möchte, also da wirklich Platz zu machen und dem anderen das Ruder zu übergeben, das ist schon nicht einfach und das hat er aber wirklich gut gemacht und aber das hilft auch, also das funktioniert auch nur, wenn man da wirklich viel redet, viel drüber spricht, was sind die Erwartungen, was sind die Ängste, die Sorgen oder so und das hat uns sehr geholfen und ja, man muss die Nerven behalten, man darf nicht, ja, das ist tatsächlich so, also weil zwischendurch, da hatte ich schon Angst oder so, hab ich so gedacht, oh Gott, schaffst du das alles und das ist ja ein riesen Fußstapfen, also mein Vater hat das ja so super und so erfolgreich gemacht über die Jahre und schon die Generationen davor, also ich bin ja die fünfte Generation und wenn das dann jetzt mit mir zu Ende gewesen wäre oder jetzt nur noch schlechter würde, das wäre ja furchtbar.
Und wo hast du die Energie hergenommen, also was hat dir Kraft gegeben dabei? Also wer hat dir dabei geholfen? Du dir selbst oder gibt es irgendwas von außen? Oder
klar, ja? Also natürlich auch die Familie, ja. mein Partner, der hat mich immer unterstützt. Also ist ja auch ein Thema, ist sicherlich auch ein frauenspezifisches Thema. Da muss man auch einen Mann haben, der dahinter steht und das mitmacht. Mhm. Ne? Also dass man eben wenig Zeit hat oder da sehr eingebunden ist und so weiter. Und also da habe ich immer die Unterstützung zum Glück auch gehabt und das Schöne an meinem Beruf ist ja, oder also generell als Selbstständiger erstmal, dass man es für sich selbst macht und im Handwerk noch mehr, dass es sehr, sehr konkret ist. Also man kann den Erfolg sehr unmittelbar messen oder man kann das Ergebnis seiner Arbeit sehr, sehr gut sehen, sehr gut fühlen und das ist gut. Das hilft sehr, dass man immer wieder neue Motivation bekommt oder das Gefühl, dass man eben doch auf dem richtigen Weg ist.
Ne? Was sind denn diese Motivatoren? Würde mich interessieren. Also vielleicht außer dem reinen nackten Umsatz. Ja, das ist natürlich auch schön.
Das ist aber nicht alles. Das ist das Ergebnis von
anderen Faktoren. Vielleicht kannst du mal berichten, was dich da begeistert. Ja. Oder vielleicht die gesamte Unternehmung, ja, dass alle Mitarbeiter sich auch da irgendwie einfach freuen, wenn was passiert. Was sind so positive Ergebnisse?
Ja, natürlich immer ein positives Kundenfeedback. Das ist ja so ganz direkt. Also mal, wir stellen Lebensmittel her und das ist so ganz nah am Kunden. Das ist, also Essen ist ja wirklich was eigentlich super, super Persönliches und wenn der Kunde dann zufrieden ist und sich freut und sich bedankt und so, das ist herrlich, diese Freude zu erleben. Dann aber auch schon allein das Produkt. Also wenn man jetzt wirklich was herstellt und man sieht, wie man aus einer Sache eine andere macht, oder also das ist schon schön. Also wenn man am Ende des Tages sich die Mengenwurst anguckt und sagt, ja, das haben wir heute gemacht.
Ja, super, das ist wirklich das Schöne am Handwerk.
Das ist schon cool.
Nicht am Kopfwerk, sondern am Handwerk.
Ja.
Weil Kopfarbeit ist meistens, in Papierform liegt es dann meistens nur vor. Ja, kann man nicht so gut essen. Du, aber weil wir schon beim Essen sind, und du so tolle Superstädte, sage ich mal, auch besuchen durftest, dort leben durftest, ist da was eingeflossen? Paris, New York, die ganz großen Megacities. Wie sieht es heute in eurem Angebot aus? Ist irgendwas davon hängen geblieben bei euch?
Ja, tatsächlich. Also New York ist ja kulinarisch auch großartig. Also ist einfach viel Experimentierfreude erlebt man dort und also passiert sehr viel Neues so in der Gastronomie. Das war sehr, sehr spannend für mich auch. Und Frankreich ist natürlich eins der Länder mit der besten Küche der Welt und den besten Lebensmitteln, die es überhaupt gibt. Also die Franzosen haben eine unheimliche Leidenschaft und Liebe zu ihren Produkten und für ihre Produkte. Das ist ganz, ganz toll. Und da habe ich schon viel mitgenommen und auch tatsächlich einige so Rezepte oder also neue Produkte, die wir entwickelt haben, die sind schon angelehnt an Dinge, die ich auch dort gesehen habe, probiert habe und so. Also das macht schon Spaß.
Sehr cool. Ich glaube, ich muss mal nach Kassel-Calden. Ja, es ist zwar ein Stück zu fahren hier aus
oder
der Frankfurt.
Oder online bestellen.
Oder online, genau. Ah, da kommen wir auch nochmal drauf. Digitalisierung, genau. Ist ja auch immer ein gutes Thema. Aber nein, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe es angedeutet. Du hast einen Preis gewonnen hier vom Land Hessen, Gründerpreis. Was besonders witzig ist, ein Gründerpreis, der sich aber den Nachfolger widmet, also zukunftsfähige Nachfolge, finden wir total toll, jetzt hier auch vom Sage-Nachfolgeplaner. Aber was glaubst denn du, oder vielleicht kannst du es uns sogar verraten, was war der Grund, dass du oder euer Unternehmen hier ausgewählt wurden als Gewinner?
Ja, also in der Begründung war es so ein bisschen, glaube ich, dass wir ja aus dem Traditionsunternehmen, also erstmal natürlich, dass wir in der Region, auch hier im ländlichen Raum, Arbeitsplätze und Wertschöpfung erhalten und ja, dass wir aus einem ganz traditionellen Unternehmen in einer traditionellen Branche eigentlich eine moderne Online-Marke oder wie das dort genannt wurde gemacht haben, also dass wir da wirklich das auch ganz stark weiterentwickelt haben und somit zukunftsfähig gemacht haben, unser Traditionsunternehmen.
Klasse, da sind wir doch schon, Buzzword, Digitalisierung, ja, das ist ja erstmal nur ein Buzzword, aber deshalb könnte man es vielleicht mal ein bisschen zerlegen oder du könntest vielleicht mal sagen, was heißt es denn für dich oder für euren Betrieb oder auch für die gesamte Branche und was macht ihr da so ganz genau? Bedrohung oder Chance, ne? Das sind ja immer so diese Abwägungen auch oder diese Mega-Angebote oder Discounter versus Handwerksbetrieb und so weiter. Also was hat das Thema Digitalisierung für euch auf sich?
Ja, für uns ist es eine absolute Chance. Also ich sehe fast gar keine Risiken für uns in unserer Branche oder in unserem Betrieb. Also natürlich muss man immer gucken, welche Dinge bringen wirklich was für uns. Also man kann jetzt nicht nur alles digitalisieren, nur um der Digitalisierung willen oder weil das halt jetzt so in ist. Also man muss auch einen wirklichen Nutzen davon haben und den spüre ich aber an vielen Stellen. Also in der internen Organisation schon. Also da kann man über digitale Prozesse viel, viel Zeit sparen, vieles besser machen. Die ganze Warenwirtschaft und so weiter. Also das ist schon schöner digital, ne? Bringt viel Zeit und so. Und dann natürlich auch nach außen, also in der Kommunikation, alle modernen Kommunikationskanäle natürlich, ne? Also in sozialen Medien sind wir auch ganz viel unterwegs und das ist natürlich eine super Chance für uns, dass wir da so präsent sein können mit eigentlich einem vergleichbar geringen Aufwand. Und natürlich nicht zuletzt der zusätzliche Vertriebskanal übers Internet. Also wie gesagt, wir haben einen Online-Shop und das läuft immer stärker, immer besser. Und das ist gerade für ländlich gelegene Betriebe oder kleine Handwerksbetriebe, die ihre Produkte eben an die Menschen, die in den Städten und so weiter wohnen, bringen möchten, müssen, für die ist das natürlich super.
Und wie läuft das konkret ab? Also machst du das alles alleine oder musst du unendlich viel Geld dafür investieren, dass es so weit kommt? Ich glaube, das ist für alle die spannende Frage. Gehört haben es alle, also intern ein bisschen, ja. Bisschen digitalisieren, also in Form, wie du schon sagst, Warenwirtschaft und sowas. Aber auch nach außen und dann auch noch Social Media und wer soll das alles machen und wir kennen das nicht und sonstiges. Also wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also wie hast du da irgendeine Reihenfolge erstmal gehabt im Ablauf? Also wo hast du mit irgendwas angefangen? Und die nächste Frage ist, wie kriegst du das in die Realität übersetzt tatsächlich?
Ja, eine gute und wichtige Frage. Also natürlich fängt man vieles erstmal so selbst an oder so auf kleiner Flamme, weil man weiß ja noch nicht, wie funktioniert das nachher oder also bringt mir das überhaupt so viel, wenn ich dafür jetzt gleich eine Agentur engagiere oder jemanden einstelle oder so, ist das am Ende überhaupt so gut, bringt mir das überhaupt so viel? Und deshalb haben wir schon vieles erstmal so ein bisschen in Eigenregie gemacht, also heißt dann ich, oder also habe das dann schon viel selbst gemacht und ja, und das ist dann so stetig gewachsen und also gerade für den Online-Shop habe ich also dann auch mehr und mehr die Mitarbeiter angelernt, jetzt auch gerade einen neuen Mitarbeiter eingestellt, weil es jetzt auch seit Corona noch stärker läuft natürlich und das ist ganz wunderbar, dass sich das so entwickelt hat wirklich und ja, da muss man halt immer dranbleiben. Ich meine, ist aber auch gerade gut, die jungen Mitarbeiter kann man ganz gut dafür begeistern, dass die auch mal sowas mitmachen, so im Social Media zum Beispiel oder so. Die sind da ja unheimlich affin und die haben da ja auch viel Spaß dran. Ne? Ist für alle immer wieder toll. Also motiviert die Mitarbeiter dann auch wieder, wenn wir so viel irgendwie in den sozialen Medien sind und oder irgendwie beim Fernsehen oder irgendwo, also dann, das finden die auch immer toll, weil die werden da ja auch angesprochen oder haben dann so die Momente, wo sie sich dann sehen oder ihre Familie sieht sie und das ist ganz toll. Ja.
Also kann ich so mitnehmen, in gewissen Mut, es auch auszuprobieren. Also erstmal nicht zu wissen, ob es Erfolg hat oder nicht, aber wir fangen mal an. Dann auch sehr stark natürlich durch dein persönliches Engagement. Aber wenn es dann funktioniert, dann springt der Funke auch vielleicht so ein bisschen über, ne? Und dann bist du nicht mehr so die Speerspitze und so, jetzt machen wir mal und probieren mal, sondern den Mut zu beweisen, da rein zu investieren und aber auch in kleinen Schritten auch das Ganze zu begehen, oder? So habe ich es auch wahrgenommen. Man muss jetzt nicht den Megawurf am Anfang haben, sondern einfach mal machen, ne? Oder? So.
Einfach mal machen, genau. Das ist ja auch so ein typisches Motto im Handwerk. Ja. Jetzt einfach mal machen, einfach mal anfangen. Mhm. Und wenn es gut läuft, dann kriegt man das dann schon in den Griff.
Ja, Stichwort Corona, es bleibt ja nicht aus. Wir sind ja jetzt, keine Ahnung, so knapp im Jahr, wenn der Podcast auch rauskommt, dann im Lockdown. Wie hat sich das ausgewirkt für euch? Gut? Neutral oder sogar noch beschleunigt, weil vielleicht die Mobilität ja eine ganz andere ist heute. Mhm. Und wie siehst du es für die Zukunft? Also hat es so einen grundsätzlichen Veränderungsprozess irgendwie angestoßen? Was ist da deine Meinung?
Ja, also ich, für uns war das wirklich positiv. Also diese, so schlimm sie ist, diese Zeit, hat sie fürs Fleischerhandwerk oder fürs Lebensmittelhandwerk und die kleinen Geschäfte vor Ort, wenn sie denn dann geöffnet bleiben durften, wie wir glücklicherweise, wirklich einen positiven Effekt gebracht. Also die Menschen sind unheimlich viel vor Ort einkaufen gegangen jetzt in dieser Zeit und also wir haben das ganz stark gespürt im Ladengeschäft. Und ich hoffe natürlich, dass das auch in Zukunft so bleibt, dass sie dann das auch zu schätzen gelernt haben. Ne? Also die Menschen sind auch viel zu Hause, sie kochen selbst, gehen nicht ins Restaurant und so, dann kaufen sie natürlich sehr viel bei uns ein. Also das haben wir ganz, ganz stark gespürt. Und natürlich, wie gesagt, der Onlinehandel ist dadurch unheimlich befeuert worden auch nochmal, weil für die Leute, die wirklich gar nicht rausgehen oder die ja weiter weg wohnen und da auch die Einkaufsmöglichkeiten dann begrenzt sind und ja. Und viele haben dann einfach wirklich mal die Zeit, sich auch damit zu befassen. Also wirklich mal zu gucken, was gibt's denn so, was wird so angeboten und woher kriege ich die guten Produkte. Und also das war wirklich positiv fürs Handwerk und ich hoffe, dass es so bleibt. Also dass dieses Bewusstsein da bleibt, auch bei den Menschen.
Ist auch meine Wahrnehmung, dass es so eine gewisse so eine gewisse gesellschaftliche Veränderung und Tendenz zu diesem Thema gibt und regionale Nähe und Qualität einfach ja, vielleicht ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund rückt. Vielleicht nicht in der gesamten Breite, aber doch in der deutlichen vergrößerten Breite auch ja. in der Bevölkerung. Sehr schön, freut mich sehr. Ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil ich sehr, sehr spannend finde auf den Gründerpreis tatsächlich, weil da war ja Nachfolge und Gründer ist jetzt hier so ein bisschen gemischt worden. Wir jetzt auch vom Nachfolgeplaner, wir sind ja genau aus dem Grund eingestiegen, weil wir das Gefühl hatten, Gründen, also das ganze Thema Start-up und Gründerszene und so Themen, die sind unheimlich in der Kommunikation und in der Außendarstellung sehr prominent, auch in der vom Fördercharakter her, ne, dass man immer so das Gefühl hat, es gibt einen Gründerpreis und hier das Startup des Jahres und in Berlin, ne, da ist die Startup-Szene und so weiter. Und das Thema Nachfolge, also das, was wir hier so mehr diskutieren, so immer so im Schatten, so im Windschatten nur so mitläuft. Jetzt hat das Land Hessen schon erkannt, das gehört irgendwie dann doch zusammen. Die Frage ist jetzt eigentlich so auch an dich, wie, also Gründung versus Nachfolge, wie siehst du das? Also wie passen die Themen für dich zusammen oder auch nicht zusammen? Und warum hast du dich, klar, wir haben es gehört, bewusst für Nachfolge entschieden, aber kannst du dir erklären, warum doch immer noch Start-up oder den Geschäft gründen irgendwie so den modernen Anstrich hat, als vielleicht zu übernehmen?
Ja, also ja, es ist tatsächlich so, nehme ich auch so wahr, dass Startups sind natürlich, das ist irgendwie immer viel viel sexier oder irgendwie das ist so neu und das wird immer sehr gehypt, ne? Aber ja, ich finde es auch dementsprechend gut, dass man beim Gründerpreis, der ja eigentlich vom Namen her schon, ne, wie gesagt, darauf hinweist, dass es eigentlich eine Neugründung ist, dass man dort auch erkannt hat jetzt seit ein paar Jahren, dass es da so eine zusätzliche Kategorie für die Nachfolger eben gibt, weil das auch ein ganz wichtiges Thema ist. Das wird ja in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nochmal eine richtige Herausforderung in Deutschland, dass man wirklich genug Nachfolger für all die Unternehmen findet, die dann eben zur Übergabe anstehen. Und es wäre unheimlich schade, wenn da so viel Arbeit, die da reingeflossen ist, so viel Wertschöpfung, die diese Unternehmen ja eigentlich noch bieten könnten in Zukunft auch, wenn die dann verloren ginge. Und deshalb ist das ein ganz wichtiges Thema, dass das auch mal öffentlich noch mehr diskutiert wird. Und ja, also ich finde Gründung auch toll. Ich finde das super, wenn jemand den Mut hat. Ich meine, unser Unternehmen ist ja auch irgendwann mal gegründet worden oder so. Also den Gründergeist ist auch ganz, ganz wichtig. Also dass man wirklich auch immer mal neue Unternehmen nochmal schafft und so, das ist super. Aber es ist ja auch ist ja auch ein Wert an sich, wenn man was Bestehendes erhält eigentlich. Also ich meine, da ist ja auch so viel schon da. Also für mich war das ja auch ein leichter Schritt, eigentlich in eine bestehende Struktur reinzugehen. Also natürlich hat das auch seine Tücken, weil man, wie gesagt, also es kann auch Konflikte geben oder man muss sich da auch anpassen oder es gibt ja auch Sachen, die nicht gut sind vom Bestehenden oder so, die man dann auch verändern muss. Aber man hat schon mal eine irgendwie funktionierende Basis. Man weiß irgendwie schon mal, das Geschäftsmodell funktioniert in irgendeiner Art und Weise und so. Also warum sollte man das nicht fortsetzen? Ich finde es super.
Mir fällt es gerade im Gespräch ein. Beides hat für mich etwas Neues. Und das eine ist neu gründen, das andere ist erneuern. Also es hat, wenn ich das so in der Mengenlehre, haben wir alle, glaube ich, mal in der Schule noch gelernt, das überlappt sich in großen Teilen. Es ist nur, so wie du es beschreibst, vielleicht unterschiedlich von der Geschwindigkeit, wie schnell man Dinge umsetzen kann. Ist das immer zum Vor- oder zum Nachteil, kann ja jeder für sich selbst bewerten, weil ja. Du sagst, man setzt auf der einen Stelle auf einem robusten Geschäftsmodell auf, es skaliert auch, wenn man das möchte. Auf der anderen Seite muss es erst bewiesen werden, ob die Idee sozusagen der Gründung substanziell sozusagen das Businessmodell trägt. Also man kommt von anderen Seiten rein, aber beides bietet Chance für Entfaltung, für kreative Neuerungen. Und deshalb finde ich es ganz gut, eigentlich fällt mir nur gerade ein, zu sagen, beides hat was mit neu zu tun. Es ist nur ein anderer Begriff von neu. Ja, und deshalb finde ich es toll, dass die Landesregierung das in den Gründerpreis mit reingepackt hat. Also super schön. Ja. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage nach vorne. Die Zukunft ist ja immer so schwer vorherzusagen und gerade aktuell noch schwieriger. Wie siehst du denn deinen Betrieb und wo steht ihr denn in 1-2 Jahren? Was gibt's noch Neues von euch?
Ja, ich hoffe sehr viel. Wir haben natürlich viele Projekte in der Pipeline, die meistens natürlich nicht so schnell realisiert werden können, wie wir es uns wünschen würden, weil das immer alles neben dem Tagesgeschäft passieren muss. Und wir haben, wie gesagt, dieses Jahr noch mehr Arbeit gehabt als sonst. Und aber das ist ja auch schön und wir sind ja froh und dankbar, dass wir viel zu tun haben, viele Aufträge haben. Wir werden unser Leuchtturmprodukt, die Ahle Wurst, natürlich immer weiter vorantreiben, weiterentwickeln uns als Marke und ja wirklich den Online-Handel noch weiter ausbauen, die Vertriebswege, den Einkaufsgewohnheiten eben anpassen und ja, da haben wir noch ganz viel vor. In der Produktentwicklung sowieso immer und also passiert immer ganz viel Spannendes. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf.
Dann würde ich gerne zur letzten Frage kommen, Katharina. Du hast diesen Begriff schon gewählt, die Ahle Wurst. Ja, wir haben Zuhörer aus Gesamtdeutschland. Ja. Erstens, was ist Ahle Wurst? Und zweitens, was ist die Zukunft der Ahle Wurst? Kannst du uns das vielleicht noch beantworten?
Ja klar, also Ahle Wurst ist hier unsere regionale Spezialität in Nordhessen. Das ist eine naturgereifte Mettwurst, also eine Art Salami. Man mag den Nordhessen aber eigentlich nicht, wenn man es so nennt, aber für Nichtkenner ist das vergleichbar. Und das ist ein ganz wunderbares Traditionsprodukt, was hier früher von jedem Haushalt fast hergestellt wurde, wirklich in Hausschlachtung und als Selbstversorger und so weiter. Also hat eine ganz, ganz lange Tradition hier. In Nordhessen ist auch wirklich ein Stück Kultur hier. Und in meinen Augen ist das wirklich so ein tolles Produkt, dass eigentlich einem Parma-Schinken oder einem Iberico-Schinken oder einer italienischen, französischen Salami nichts nachsteht. Und dementsprechend würde ich mir auch wünschen, dass es weiterhin noch mehr Bekanntheit erlangen würde, auch deutschlandweit oder darüber hinaus. Und daran arbeiten wir stetig, möchte ich sagen.
Lange Historie und eine lange Zukunft, super. Das klingt doch ganz klasse. Du, Katharina, vielen Dank für deine Zeit. War ein ganz tolles Interview. Ich glaube, du hast wieder ganz vielen Nachfolgern und Gründern oder potenziellen Nachfolgern viel Mut gemacht, darüber nachzudenken. Und wir vom Sage Nachfolgeplaner drücken dir natürlich die Daumen, dass alle deine Wünsche und alle deine Ideen dann auch die Realität werden. Und vielleicht sehen und hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, Jan. Vielen Dank.